Ja, guten Morgen, good morning, Kalimera und Zopecheir. Das sind so die vier Sprachen, in denen wir in Griechenland unterwegs sind. Näher zum Mikro, okay. Wir sind seit 2 Jahren in Griechenland unterwegs und jetzt Suna?
Nein, mach das Mikrofon näher zu mir.
Okay. So. Sehr gut. Und wollen euch heute ein bisschen berichten über unsere 2 Jahre dort und wie es uns geht und was wir so gemacht haben. Genau, das ist ein Foto von Athen. Athen ist eine sehr große Stadt mit sehr, sehr vielen Menschen, sehr, sehr viele Häuser. Laut, bunt, es gibt viele alte Sachen zu sehen. Also wenn ihr mal Lust habt, vorbeizukommen, das lohnt sich auf jeden Fall. Und wir haben ein bisschen außerhalb, also im südlichen Teil von Athen, eine Wohnung gefunden und arbeiten aber im Zentrum. Genau. Wir wollen euch heute berichten von unseren 2 großen Aufgabenbereichen. Vielleicht nehme ich den David auf. Oder so. Auch. Von unseren 2 großen Aufgabenbereichen, darf ich es nochmal zurückmachen. Das eine ist unsere Flüchtlingsarbeit in Samaria. Wir sind nach Athen gegangen, weil wir da mit Flüchtlingen arbeiten wollen und das machen wir eben in der Samaria Church. Wenn ihr Instagram habt, sage ich jetzt schon mal, da könnt ihr unten uns voll gerne folgen. Da ist der Instagram-Kanal. Und dann ist unsere 2. große Arbeit, die wir machen, Level Up, eine Jüngerschaftsschule, die wir vor 2 Jahren gestartet haben. Und dazu dann gleich mehr. In Samaria arbeiten wir nicht alleine, sondern wir haben ein Team, mit dem wir zusammenarbeiten. Das sind, das könnt ihr jetzt auf dem Bild sehen, das ist unser Langzeitler-Team. Ganz links die beiden sind inzwischen in Rente. Dafür sind rechts die beiden dazugekommen, Amerikaner, also unser Team wird internationaler, wir haben auch noch einen Koreaner dabei und da sind wir echt dankbar für das Team, mit dem wir uns auch gut verstehen. Ach, inzwischen ist noch ein ganz frisches Baby dazugekommen und der David, den seht ihr jetzt hier auch live. Und dann haben wir noch ein Kurzzeitler-Team, also Leute, die von VDNES geschickt werden und für 1 Jahr kommen und da haben wir auch mindestens 4 immer, die uns unterstützen. Achso, und wir haben jetzt ein Leitungsteam inzwischen bei Samaria, in dem ist auch Felix als einer von 3 aktiv und da sind wir gespannt, was sich noch die nächsten Jahre da auch entwickelt und verändert. Die Vision von Samaria, was machen wir eigentlich bei Samaria? Die Situation der Flüchtlinge in Athen ist immer noch schwierig, es sind immer noch sehr viele Menschen da, die vor allem aus Afghanistan kommen, auch aus Syrien, Iran und afrikanischen Ländern. Und es ist oft einfach eine große Not, was zum Beispiel Wohnungen angeht. Die Camps sind voll, auch da leben sie teilweise in Zelten. Wenn sie keinen Platz im Camp bekommen, dann suchen sie vielleicht bei Schmugglern eine Unterkunft und müssen zeitweise auf der Straße leben. Ist es teilweise schwer, an Essen zu kommen, weil auch die Organisationen nicht mehr so arbeiten, wie es vor Corona möglich war. Das betrifft auch uns, dass wir nicht mehr so viel Essen ausgeben können, zum Beispiel. Und so die mentale, so die psychische Not. Ne? Sie sind nach Europa gekommen und dachten, jetzt bin ich hier, jetzt wird es besser, jetzt geht es weiter. Und sie merken nach Monaten, Jahren, es geht überhaupt nicht weiter. Sie warten teilweise 2 Jahre auf das nächste Interview, auf das nächste Gespräch. Es ist super frustrierend und so wird es auch einfach psychisch schwierig für sie. Und auch was die geistliche Not angeht, merken wir, dass viele enttäuscht sind von ihrer eigenen Religion oder auch verwirrt sind von dem, wo sie gerade herkommen und Fragen stellen, was glaubt ihr eigentlich? Oder gibt es dann noch einen anderen Gott? Und diesen Nöten wollen wir bei Samaria begegnen, indem wir ganz aktiv und praktisch Not lindern, indem wir bei denen, die Jesus noch nicht kennen, das sind meistens Muslime, Jesus bezeugen und mit denen, die Jesus kennengelernt haben, durchbuchstabieren und das ja, einfach gemeinsam durchleben, was es eigentlich heißt, Jesus nachzufolgen. Und wie wir das genau machen, hören wir jetzt von Felix.
Ja, Christine muss auch eine akute Not lindern, glaube ich, beim David gerade. Auf dem Foto da vorne seht ihr zwei Leute, die auf der Couch sitzen, Damun und Soye. Die beiden kommen aus dem Iran und sind im Iran schon Christen geworden und mussten dann, weil das rausgekommen ist, fliehen und sind dann über die Türkei nach Griechenland gekommen. Und ja, sie kamen bei uns an und haben ihre Lebensgeschichte erzählt. Und ein, ja, vielleicht spannender Punkt für uns war, dass sie bei der Reise von Türkei nach Griechenland an der Grenze ausgeraubt wurden von den Grenzbeamten und ihnen alles weggenommen wurde. Ihre Papiere, ihre ganzen Habseligkeiten, die sie dabei hatten. Und das Einzige, was sie anbehalten durften, war ihre Kleidung, und die Schuhe mussten sie auch ausziehen und abgeben. Und da sind sie dann so stehen gelassen worden und kamen in dem Zustand dann auf Umwegen nach Athen, ohne nichts eigentlich. Und es dauerte ein bisschen, die haben sich 2-3 Monate noch durchgeschlagen in Athen. In der Zwischenzeit ist sie schwanger geworden. Das war für sie eine ganz große Not, zu fragen, wir haben nichts, wir haben noch nicht mal ein Dach über dem Kopf. Und jetzt sind wir noch schwanger, wie soll das werden? Und ja, waren entsprechend wirklich am Ende ihrer Möglichkeiten. Und dann haben sie Kontakt zu uns aufgesucht. Und wir haben mit ihnen gesprochen und gefragt, was können wir machen? Und wie geht's euch gerade? Und es war ein Wunder, dass wir ihnen eine Wohnung vermitteln konnten. Christine hat es gerade gesagt, das ist echt schwierig aktuell, aber wir hatten eine Möglichkeit bei uns und genau, haben die unterkommen lassen in der Gemeinde. Und ich möchte anhand von den beiden euch eigentlich mal kurz erklären, welche Aufgabenfelder wir bei Samaria so haben, weil sie haben davon profitiert, aber natürlich profitieren noch ganz viele andere auch davon. Aber die sind so ein Beispiel dafür. Und ich hatte das noch überschrieben mit dem Punkt persönliche Begegnungen, weil das für uns das Wichtigste ist. Also wir machen zwar viele Programme, aber das Wichtigste sind die persönlichen Begegnungen. Und das ist auch das, was die Flüchtlinge am meisten brauchen. Denn sie werden mit so viel Härte und ja nicht willkommen begrüßt in Griechenland, dass es dann für sie ein ganz, ganz Wohlwollendes und Wohltuendes ist, wenn wir ihnen begegnen und sagen, erzählt uns, wie es euch geht. Und dann ist es für sie oft der erste Moment, dass sie wirklich erzählen dürfen und für sie beten dürfen. Und auf dieser persönlichen Ebene passiert das Allermeiste. Ja. Genau, nächste Folie. Da seht ihr die Kleiderausgabe. Die machen wir meistens so einmal im Jahr in einem größeren Stil, vorm Winter, wenn es kalt wird. Und an dieser Kleiderausgabe hattet ihr euch auch beteiligt. Das war letzten Winter, hatten wir einen Aufruf gemacht und eine Anfrage geschickt an euch. Und da habt ihr Sachen gepackt und gesammelt und die wurden mit dem LKW runtergefahren nach Athen. Und dann konnten wir die da ausgeben. Und das ist immer wieder und auch in diesem Jahr so wertvoll, dass wir einfach Sachen weitergeben können, Kleidung weitergeben können. Gerade weil die Wohnungssituation so schwierig ist, leben viele in Zelten den ganzen Winter über. Auch in Athen schneit es zum Teil. Es wird auch einstellig, teilweise ganz, ganz selten auch mal Minusgrade. Aber wenn man dann draußen im Zelt übernachten muss mit seiner Familie, das ist schon schlimm genug. Umso besser, dass wir wenigstens ein bisschen Kleidung weitergeben können, damit sie es halbwegs warm haben. Ja. Nächste Folie. Das ist unsere Essensausgabe, die findet jede Woche statt, immer dienstags laden wir ungefähr 200 Personen ein, um sich bei uns Essen abzuholen. Früher, vor Corona, haben wir mit den Leuten im Haus gegessen und uns dann mit ihnen an den Tisch gesetzt und uns unterhalten. Das geht jetzt natürlich gerade nicht, deswegen geben wir das Essen jetzt aus in diesen Plastiktüten. Genau, müssen das natürlich zubereiten, Gemüse schnibbeln und was so dazugehört. Das nächste. Also neben diesen praktischen Sachen, wo wir Not einfach aktiv lindern, wie Kleiderausgabe oder Essen ausgeben, sind wir eben auch eine Gemeinde. Wir sind nicht nur ein sozialer Verein, der ihnen was Gutes tut, sondern wir wollen auch wirklich geistlich Gemeinschaft mit den ja, Flüchtlingen leben. Und manche sind ja schon Christen, wie Damun und Soye, und andere sind noch keine Christen, aber erleben auch in den Gottesdiensten oder in anderen Veranstaltungen, die wir machen, dass sie Jesus besser kennenlernen wollen. Und das ist eine ganz große Offenheit. Und das ja, feiern wir immer wieder und freuen uns immer wieder darüber, dass so viele Menschen einen Wunsch haben, gerade unter den Flüchtlingen, Jesus besser kennenzulernen und von uns zu hören, wie wir das leben. Und das sind die Gottesdienste dann ein ganz konkreter Ort, wo das passiert. Ganz viel hat natürlich der Gottesdienst über Zoom stattgefunden, wie bei euch ja, glaube ich, auch. Aber wir durften uns irgendwann dann draußen treffen Da haben wir uns in die Parks gesetzt in Athen, unter den Schatten der Bäume und haben dann da Gottesdienst gefeiert. Das war auch sehr schön. Und auf dem mittleren und rechten Foto seht ihr eine Taufe. Das sind immer so die Highlights, die wir dann erleben dürfen, dass Menschen wirklich eine Entscheidung treffen und sagen, ich will mit Jesus gehen. In der Regel dürfen wir davon keine Fotos machen, weil das zu gefährlich ist. Bei den beiden, Damun und Soye, die haben ausdrücklich darum gebeten, dass wir die Fotos zeigen, weil sie das einfach allen bekannt machen wollen, dass sie jetzt zu Jesus gehören. Und das war so ein schöner Moment, ja, als wir sie getauft haben. Genau, weil das war im Iran noch nicht möglich, ne? Also das hatten sie jetzt noch nachgeholt, die Taufe. Genau. Nächstes. Genau, das ist eigentlich auch die Zusammenfassung von dem, was wir sagen können und wofür ich Gott so dankbar bin, dass wir sein Wirken erleben durften. Ihr und wir hatten, glaube ich, alle keine leichten 2 Jahre, vor allem durch Corona bedingt. Und natürlich haben wir uns zwischenzeitlich gefragt, wo werden wir überhaupt Möglichkeiten haben, auch was Gutes zu tun? Und Gott hat immer wieder solche Möglichkeiten geschenkt, dass wir ihn erleben durften, wie er Wunder wirkt, wie er Menschen berührt und verändert, ihnen Gutes tut, uns dafür gebraucht. Genau, das sehen wir als nicht selbstverständlich an, gerade in den letzten 2 Jahren. Das erleben zu dürfen, dass man das sagen kann, Gott, wir haben dein Wirken wirklich erlebt. Und dafür sind wir ja total dankbar. Soll ich den Rest fertig machen? Christina? Ja. Okay. Und dann kommt ein Cut. Wir arbeiten zu 2/3 mit Flüchtlingen und dann beginnt immer so im Sommer Richtung Juli für uns was ganz anderes und das nennt sich Level Up, das steht hier vorne. Das ist eine Jüngerschaftsschule, die Wiedennest ins Leben gerufen hat oder eigentlich beauftragt hat. Wiedennest hat uns beauftragt, diese Jüngerschaftsschule zu machen, zu initiieren und das haben wir gemacht vor 2 Jahren. Und dann unseren ersten Jahrgang da durchgeschleust. Und ich könnte jetzt viel darüber sagen, ich werde auch nicht so viel dazu sagen, wollen euch aber ein Video zeigen, das von den Teilnehmern mit einem professionellen Videomenschen gemacht wurde. Und das Video spricht ein bisschen für das, was Level Up ausmacht und was wir da, wo wir uns da investieren. Ich meine, sonst, wenn es mit dem Ton nicht klappt, dann erzähle ich einfach was. Nur das Video ohne Ton macht nicht so viel Sinn, weil es hauptsächlich Zeugnisse sind. Ah. Teilnehmer und dann haben wir einfach intensiv ja, Zeit miteinander verbracht und genau dieser Frage nachzuspüren, was heißt es, Jesus ganz praktisch in meinem Alltag nachzufolgen und das mit ihnen ja, durchzubuchstabieren in praktischen Einsätzen, in Seminareinheiten, im WG-Leben. Das ist immer eine richtig, richtig schöne Zeit. 2-mal haben wir es jetzt gemacht, die auch ganz viel von uns fordert, wo man ganz stark involviert ist, bestimmt nicht seinen 8-Stunden-Tag hat, sondern weit darüber hinaus, weil es so einen intensiven Freizeitcharakter hat über 7 Wochen. Aber wir machen das total gerne, weil wir merken, wie wichtig das ist für gerade dieses Alter, weg von zu Hause, zum ersten Mal wahrscheinlich woanders und alleine woanders. Und dann stellen sich so viele neue Fragen und wir dürfen mit ihnen gemeinsam danach suchen, welche Antworten Jesus darauf gibt. Und es ist so schön, da sie so zu begleiten zu können und gleichzeitig ja selber enorm weiterzukommen, wenn man sich so intensiv diesen Fragen aussetzt. Also es ist für uns ja ein echtes Geschenk, dass wir das auch machen können. Hi. Gut, dann willst du noch was zu Level Up sagen? Dann kannst du den letzten Part übernehmen.
Haben wir noch eine Folie?
Ich glaube 2 sogar.
2 noch? Hm. Genau. Ja, wir können einfach nach den 2 Jahren sagen, dass wir richtig dankbar sind über die Zeit, die wir in Athen haben durften. Es war auch für uns vieles nicht einfach. Wir hatten ziemlich harte Lockdowns, lange Zeit und können aber sagen, dass trotzdem Dinge ja passieren konnten, dass wir Level Up durchführen konnten, dass Menschen Jesus kennengelernt haben und da sind wir einfach richtig dankbar für, auch dass wir ankommen durften dort und uns da jetzt auch zu Hause fühlen. Da sind wir Gott einfach richtig dankbar und wenn ihr für uns beten möchtet, dann freuen wir uns, wenn ihr ja in erster Linie auch für die Flüchtlinge betet. Wir wünschen uns und es ist unser Gebet, dass sie Jesus kennenlernen, dass sie Hilfe erfahren in den Situationen, in denen sie sind und dass wir auch als Samaria da wissen, wo wir ansetzen können, weil es so viel Not gibt. Und ja, ein anderer Punkt ist für uns eine gute Möglichkeit, Farsi, Persisch zu lernen. Wir hatten gut gestartet vor 2 Jahren und auch durch Corona ist es uns echt schwer gefallen, da jetzt gut weiterzukommen. Und da wünschen wir uns einfach echt besser zu werden. Und ja, für das Leitungsteam von Samaria und auch Felix, der im Leitungsteam ist, gerne für Weisheit beten. Und ja, mit Kind brauchen wir eine größere Wohnung. Und das war letztes Mal nicht so einfach, die Wohnungssuche. Und da sind wir auch dankbar, wenn ihr mit für uns betet für eine größere Wohnung. Genau, eine Folie müssten wir, glaube ich, noch haben. Und uns bleibt einfach, ja, Danke zu sagen, echt unserem Gott, der uns gesegnet hat. Und aber auch euch als Gemeinde, die ihr es mit möglich macht, dass wir diese Arbeit tun können, dass ihr für uns betet, dass ihr Interesse habt an uns und auch durch euer Geld uns unterstützt. Und dafür wollen wir echt vielen, vielen Dank sagen. Und wir haben neue Gebetskarten, jetzt als Familien, mit Familienbild. Die dürft ihr sehr gerne da hinten mitnehmen. Und wenn ihr unseren Rundbrief noch nicht bekommt, dann könnt ihr euch auf unserer Homepage dazu anmelden oder eben uns auch auf Instagram folgen und so dranbleiben. Genau. So viel von uns.
Ja, und ich habe euch noch eine kurze Predigt mitgebracht. Und die soll sich um das Thema Nachfolge drehen. Vorher möchte ich aber einen kurzen Gedanken mit euch bewegen und durchspielen. Und zwar waren Christina und ich, also vor ungefähr 2 Jahren, kurz bevor wir nach Griechenland gegangen sind, sind wir für einen Monat in den Iran gereist, weil wir gesagt haben, wir wollen die Menschen, mit denen wir dann arbeiten, an einem Ort, der für sie auch nicht vertraut ist, wir würden die gerne mal persönlich zu Hause sozusagen besuchen und wissen, wie geht's eigentlich denen im Iran? Wie sind da die Verhältnisse? Und der Gedanke dahinter war, wir werden immer wieder ja mit diesen Menschen zu tun haben. Wir wollen gerne wissen, wie geht's ihnen, wo sie herkommen. Und da haben wir ganz viel Gastfreundschaft erlebt. Die Iraner lieben das, auch Menschen einzuladen, und wir durften bei bestimmten Leuten zu Hause sein. Und was ich da so faszinierend fand, ist, welchen Einblick wir bekommen dürfen, wenn wir bei jemandem zu Hause zu Besuch sind. Das fängt ja schon an in der Wohngegend, wo man da hinkommt. Ist man in einem Großstadtbezirk oder ist man irgendwo auf dem Land? Und das sagt ein Stück weit was über die Person, wo sie wohnt. Und wenn man dann vor dem Haus oder der Wohnung steht, dann sagt auch die Größe der Wohnung oder des Hauses was darüber aus, wer diese Person ist. Und dann werden wir eingeladen und man darf in das Haus hineingehen. Und man riecht zum Beispiel was. Und auch der Geruch kann mir ganz viel über diesen Geschmack vielleicht der Person verraten, die ich da gerade besuche. In dem Haus erlebt man dann, wer ist da noch? Sind da noch andere Familienangehörige? Gehören Kinder dazu? Sind Freunde mit im Haus? Und diese Personen, die da sind und ob überhaupt jemand da ist, sagt mir auch ganz viel über die Person, die da wohnt. Dann kann man sich ein bisschen umgucken bei der Einrichtung und man sieht vielleicht Bilder an den Wänden. Und diese Bilder, die da hängen, die sagen mir was darüber, was diesen Menschen wichtig ist. Und ich kann vielleicht weiter beobachten, ob ein Fehlt und wie groß der ist. Und auch das wird mir was sagen über diese Person. Vielleicht läuft der sogar, dann sagt mir sogar das, was da läuft, noch was darüber. Also wir kriegen eine ganze Menge Input, wenn wir uns so einer Wohnungssituation von jemandem mal aussetzen, wenn wir eingeladen werden. Und im Iran ist noch sehr besonders die Frage, wird mir was zu essen angeboten? Und wenn ja, welches Essen wird mir angeboten? Da gibt es verschiedene Stufen. Und wie viel davon? Und das sagt mir nicht nur was aus über die Person, was sie ausmacht, was ihr wichtig ist, sondern das sagt mir sogar was darüber, wie wichtig ich dieser Person bin. Also jemanden zu Hause einzuladen oder jemanden zu Hause zu besuchen, gibt uns einen ganz tiefen Einblick in sehr viele persönliche, private Dinge. Und wir lernen ganz viel über so jemanden. Und der Bibeltext, den ich heute zugrunde gelegt habe, der hat damit zu tun. Und den lese ich vor. Aus Johannes 1, Vers 35 bis 39. Johannes 1, Vers 35 bis 39. Am nächsten Tag stand Johannes, hier ist Johannes der Täufer gemeint, Johannes der Täufer wieder am gleichen Ort. 2 seiner Jünger waren bei ihm. Da ging Jesus vorüber. Johannes blickte ihn an und sagte, seht, dieser ist das Opferlamm Gottes. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Jesus wandte sich um und sah, dass sie ihm folgten. »Was sucht ihr?« fragte er. »Rabbi«, erwiderten sie, »wo wohnst du?« »Rabbi« bedeutet Meister. Jesus antwortete, »kommt mit, dann werdet ihr es sehen.« Da gingen die beiden mit ihm. Es war etwa 4 Uhr nachmittags. Sie sahen, wo er wohnte, und blieben für den Rest des Tages bei ihm. Sie sahen, wo er wohnte, und blieben für den Rest des Tages bei ihm. Also in dieser Geschichte werden uns zwei Fremde vorgestellt, die erstmal nicht näher benannt werden, später dann schon. Und Jesus lädt diese beiden Fremden zu sich nach Hause ein. Und in dieser Geschichte lernen wir, glaube ich, etwas ganz Zentrales über das große, große Thema Nachfolge. Also was es heißt, Jesus ähnlicher zu werden. Weil wir als Christen folgen ja nicht irgendetwas oder irgendwem nach, sondern wir folgen Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Das heißt, wir wollen besser verstehen und lernen, wer er ist, wie er gelebt hat, was er gesagt hat und das auf unser eigenes Leben anwenden. Nachfolge heißt, Jesus ähnlicher zu werden. Lernen, so zu leben, wie er gelebt hat. Das ist unser Wunsch. Und das finden wir in diesem Bibeltext. Da bauen drei Sachen aufeinander auf. Ich möchte das kurz anzeichnen, damit ich nicht immer so weit laufen muss. Marco, vielleicht schieben wir die hier gerade rüber. Könnt ihr auf dem Bildschirm dann jetzt nicht, wahrscheinlich nicht sehen, aber ich kann es euch ja nachher ins Bild ziehen. Es ist noch nicht so kompliziert. Das erste in unserem Text ist Fragen stellen. Fragen stellen. Mal gehen diese Fragen in der Bibel von Jesus aus oder von Gott aus und an anderen Stellen gehen sie von Menschen aus. In unserem Bibeltext ist erfreulicherweise beides der Fall. Ich lese nochmal Vers 38 aus Johannes 1. Jesus wandte sich um und sah, dass sie, also die beiden Jünger von Johannes, ihm folgten. »Was sucht ihr?« fragte er. »Rabbi«, erwiderten sie, »wo wohnst du?« Also erst eine Frage von Jesus, »was sucht ihr?« Dann die Antwort, eine Gegenfrage von den Jüngern, »wo wohnst du?« Und ich finde es total bemerkenswert, diese Frage hier zu finden. Kurz vorher hatte Johannes der Täufer mit dem Finger auf diesen Jesus gezeigt und seinen beiden Jüngern erklärt, der da läuft, ist das Opferlamm Gottes. Und wir hatten das gerade schon. In der Überlegung über Jesus. In dem Moment schwingt für die beiden Jünger von Johannes, die ja Juden sind und sich im Alten Testament super auskennen, schwingt ja ganz viel mit. Und sie spüren und hören, hier kommt der Retter der Welt, der Messias, den wir suchen, auf den wir so lange gewartet haben, der soll das sein. Und jetzt dreht sich dieser Jesus tatsächlich um und konfrontiert sie und fragt sie auch noch etwas, nämlich, was sucht ihr? Was für eine Einladung, mit dem, was mich bedrückt, mit dem, was meine Not ist, mit dem, wo ich mir Rettung verspreche, endlich bei Jesus ankommen zu dürfen. Und deswegen war meine Überlegung, wenn ich von Jesus so gefragt worden wäre, wie hätte ich reagiert? Und mir fielen dann eher solche Sachen ein wie Situationen in meinem Leben, Nöte in meiner aktuellen Situation, denen ich nicht gewachsen bin, wo ich Jesus einladen möchte und fragen möchte, ob er nicht ein Wunder tun kann für mich. Hilf mir, heile mich oder jemanden, der mir nahe steht, dem ich nicht mehr helfen kann. Und ich merke, mein erster Gedanke wäre so etwas gewesen. Was suchst du? Ich suche Frieden, ich suche Heilung, ich suche Rettung. Ich brauche ein Wunder in einer ganz konkreten Situation. Und spannend ist, dass die Jünger hier eine Gegenfrage stellen und gar nichts von ihm fordern, sondern fragen, wo wohnst du? Und es zeigt mir, dass die Jünger was verstanden haben, als sie Jesus gesehen haben. Dass sie verstanden haben, dass es hier nicht darum geht, einmal einen Wunsch erfüllt zu bekommen, sondern dass dieser Mensch, Jesus, so eine Ausstrahlung, so ein Charisma hatte, sie gesagt haben, wir wollen nicht etwas von diesem Jesus, wir wollen ihn selbst kennenlernen. Ich möchte nicht etwas von Jesus, sondern ich möchte ihn selbst kennenlernen. Und ich merke, das bewegt mich für mein eigenes geistliches Leben, für meine Beziehung zu Jesus, mich zu fragen, wie sieht mein Gebetsleben gerade aus? Wie würde ich auf diese Frage reagieren oder welche Fragen würde ich Jesus überhaupt noch stellen? Und drehen sich meine Gebetsanliegen hauptsächlich um vordergründige Dinge, wie vielleicht meine Sorgen, die ich gerade habe und meine Nöte, die ich habe und alles, was in dieser Welt alles so ist, was mich überfordert? Und sind es nur diese Dinge, mit denen ich an Jesus herantrete? Oder habe ich noch diesen tiefen Wunsch, wie diese Jünger von Johannes, die sagen wollen, Jesus, ich möchte dich besser kennenlernen. Wo wohnst du? Was liegt dir auf dem Herzen? Und vielleicht die Frage, wie würdest du dich in meiner Situation, in der ich gerade bin, verhalten? Nicht, weil es in erster Linie darum gehen würde, dass es mir besser geht, sondern weil ich ihn besser kennenlernen möchte. Und ich habe gemerkt, dass diese Art zu fragen nicht nur was mit unserem Glaubensleben zu tun hat, sondern genauso mit unseren Beziehungen, in denen jeder von euch lebt. An eurem Familientisch zu Hause, mit euren Freunden. Ihr könnt eine bestimmte Art von Fragen stellen, was gibt es heute Mittag zu essen? Wann bist du heute Abend wieder zu Hause? Solche Fragen. Aber fragt ihr auch noch Fragen, die dahin zielen, den anderen besser kennenzulernen? Und ich merke, das ist absolut vergleichbar. Und ich frage dich und frage mich und uns, welche Fragen stellen wir Jesus noch? Worum drehen die sich? Weil ich glaube, dass ein Ausdruck von einer lebendigen Beziehung ist, dass wir Fragen stellen, die den anderen besser kennenlernen wollen. Auch wenn wir schon ganz viel von der Person wissen, wir kennen sie nie ganz. Und in dem Moment, wo wir aufhören, diese persönlichen Fragen zu stellen, entfernen wir uns auch wieder. Deswegen mache ich euch Mut. Stellt eure Fragen. So kritisch, so hinterfragend sie auch immer sind, aber sie sind ehrlich. Und dann passiert etwas. Auf diese Frage hin, wo wohnst du, reagiert Jesus. Vers 39. Jesus antwortete, kommt mit, dann werdet ihr es sehen. Da gingen die beiden mit ihm. Es war etwa 4 Uhr nachmittags. Sie sahen, wo er wohnte und blieben für den Rest des Tages bei ihm. Kommt mit, dann werdet ihr es sehen. Jesus hätte diese Frage, wo wohnst du, ganz anders beantworten können. Ich weiß nicht, wie ihr die beantwortet hättet. Wenn ich gefragt werde, wo wohnst du, dann gebe ich eine ziemlich kurze und klare Antwort, nämlich in Athen. Oder vielleicht sogar, wenn die Person sich da auskennt, würde ich sagen, ja, in Eleniko, wenn du bei der Metro aussteigst, 3 Straßen weiter, dann nach rechts, auf der linken Seite ist das Haus die und die Hausnummer. Das ist nicht die Antwort, die Jesus hier gibt. Er gibt keine Ortsbezeichnung, weil Jesus diesen tiefen Wunsch dieser Jünger gesehen hat. Er hat gesehen, die wollen mich besser kennenlernen. Und Jesus geht auf diesen Wunsch ein und öffnet seine Tür und seine Arme und sagt, ihr dürft mich besser kennenlernen. Ich will euch einen ganz echten und tiefen Einblick in das geben, wer ich bin. Und ich hatte das am Anfang gesagt mit diesen Besuchen, die wir im Iran hatten und was man über, wenn man jemanden zu Hause besucht, alles über ihn erfährt. Viel mehr als auf der Straße im direkten Gespräch. Zu Hause bekommst du mit, wie die Person wirklich ist, was ihr wirklich wichtig ist. Und das macht Jesus hier. Er öffnet seine Tür und sagt, kommt her, kommt und seht selbst, guckt, wer ich bin, besucht mich zu Hause und signalisiert damit gleichzeitig, ich lasse das zu, dass ihr mich besser kennenlernt. Dafür bin ich gekommen, das ist mein Wunsch. Und an dieser Stelle gibt es auch keine lange Rede von Jesus. An anderen Stellen haben wir lange Reden, hier nicht. Hier gibt es nur diese Aufforderung, diese Einladung, kommt und seht selbst. Es geht hier noch nicht um Nachfolge direkt. Es geht nicht darum, einen Vertrag zu unterschreiben mit einer 24-monatigen Laufzeit und dreimonatiger Kündigungsfrist oder irgendwelchen Bedingungen, die Jesus daran stellen würde. Er lädt einfach ein, zu sehen, mitzukommen und es sich selbst anzuschauen. Er überredet nicht. Er bietet nur was an. Und was sollen sie machen? Sie sollen prüfen. Sie sollen mitkommen und es sich genau angucken. Sie sollen das, was sie alles gehört haben, mal ein Stück hinter sich lassen und sich ein eigenes Bild machen von diesem Jesus, der sie gerade einlädt. Und er sagt, ich tue alles in meiner Macht Stehende, mich möglichst authentisch darzustellen, so wie ich wirklich bin. Und ich glaube, das ist die Einladung, die Jesus uns auch gibt. Er sagt, ihr dürft zu mir kommen, kommt und seht, wo ich wohne, wie es mir geht, was mir wichtig ist. Ja, und er gibt uns diesen echten Einblick. Und das ist das, was wir auch vorhin, ja, wo wir vorhin schon drüber geredet haben und was wir jetzt an Weihnachten so ganz bewusst feiern, dass Jesus diesen Weg gegangen ist. Gott wollte sich uns offenbaren. Er wollte uns zeigen, wer er wirklich ist, was ihm wichtig ist. Wir sollten ihn in seinem Haus besuchen dürfen. Und dafür ist Jesus gekommen, damit wir diesen echten, sehr authentischen Einblick in das bekommen dürfen, was Gott auf dem Herzen liegt. Er wollte sich uns zeigen. Und das hat er getan. Und dann sind die Jünger ihm gefolgt und haben ihn zu Hause besucht. Und sie blieben, zumindest schon mal für den Rest des Tages, bei Jesus. Die Bibel beschreibt häufig ein Bild, dass wir in Gott leben. Und das ist das, was ich hier angezeichnet habe. In diesem Haus Gottes, wo wir ja bei Gott sein dürfen, dürfen wir wohnen. Wir sind in Gott. Und gleichzeitig, wenn wir das tun, dann zieht Gott auch in unser Herz ein. Und dieses Kreuz, die Gegenwart Gottes, ist auch in unserem Herzen. Und deswegen ist es nicht nur, dass wir in Gott sind, sondern Gott auch in uns ist. Diese Gemeinschaft mit Gott, bei ihm zu sein, verändert uns. Verändert unser ganzes Leben, unser ganzes Inneres, unser ganzes Wesen. Und deswegen zieht auch Christus in uns ein. Und so sehen wir das bei den Jüngern, durch die ganzen Evangelien hindurch. Die Jünger wurden so verändert von dieser Gemeinschaft mit Jesus. Und das hat ihr Leben verändert. Sie haben Jesus vertraut. Und Jesus hat die Jünger seine Freunde genannt. So eine innige Verbundenheit und Beziehung untereinander. Und das hatte eine Folge, eine ganz natürliche. Keine, die auf Befehl kam, sondern die einfach aus ihnen herauskam. Und das ist das Dritte, was uns der Text zeigt. Die Jünger haben das, was sie mit Jesus erlebt haben, weitergegeben an andere. Ich habe gesagt, der Text hat uns das nicht direkt aufgelöst, wer diese beiden Jünger sind. Kurz darauf wird von einem gesprochen, der wird beim Namen genannt, der andere wird nicht beim Namen genannt. Und es deutet ganz, ganz viel darauf hin, dass es Johannes selbst ist, der das Evangelium geschrieben hat. Und ich glaube, dass das eine ganz starke Verbindung hat zu einem anderen Brief, den Johannes auch geschrieben hat, nämlich 1. Johannes Brief, Kapitel 1, Vers 1, ist der direkte Bezug aus meiner Sicht zu diesem Text. Da steht, von allem Anfang an war es da, Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. 1. Johannes, Brief, Kapitel 1, Vers 1. Hier redet Johannes von Jesus, der ihnen erlaubt hat, ihn zu sehen mit ihren eigenen Augen, ihn anzufassen, ihn ganz persönlich kennenzulernen. In diesem Haus, diese Einladung, kommt und seht selbst. Hier bestätigt Johannes, dass das durften wir, das haben wir getan, das Wort des Lebens kennengelernt. Und daraus ergibt sich eine Konsequenz. Und die beschreibt er dann in Vers 2 und 4. Ja, das Leben ist erschienen, das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkünden es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Und dann Vers 4, wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Johannes sagt, ich war bei Jesus zu Hause. Ich habe ihn persönlich kennengelernt und das hat mich so verändert und erfüllt. Ich will davon anderen weitererzählen, damit auch sie von dieser Freude erfüllt werden, die ich erlebt habe. Das ist das ganz Natürliche, was passiert mit uns, wenn wir Begegnung haben mit Jesus. Jetzt könnten wir natürlich die Frage stellen, auf welche Art und Weise verkünden wir. Und ich glaube, das ist wichtig, das kurz zu sagen. Johannes hat hier zum Beispiel einen Brief geschrieben, um das zu weiterzuerzählen. Wir können das mit unseren Worten tun. Wir können das mit unseren tatsächlich Gesprächen machen, die wir führen mit Menschen. Aber genauso wichtig, und das zeigen uns die ganzen Evangelien, sind unsere Taten. Genauso wichtig ist das, wie wir uns verhalten. Dass unser Leben, unser Tun ein Zeugnis ist für das, wer Gott in uns ist. Und deswegen, als Beispiel das zu nehmen, was wir in Athen machen, haben wir nicht nur, dass wir Gottesdienste feiern, sondern wir wollen ganz praktisch die Not der Menschen lindern, um ihnen was zu essen zu geben, Kleidung weiterzugeben, weil das ein ganz praktischer Ausdruck von der Liebe Gottes ist, die wir weitergeben können. Und vielleicht sind manche Leute, ich glaube fest daran, eher begabt, praktisch Menschen zu dienen und andere sind eher darin begabt, ihnen mit Worten zu dienen oder ihnen zuzuhören. Jeder hat seine Gabe. Aber wir alle haben eine Möglichkeit, von dem was weiterzugeben, was Gott uns geschenkt hat. Wichtig ist, dass wir es aus Liebe tun. Dass wir es nicht aus Druck, aus Zwang, aus irgendwas anderem tun, sondern aus dieser tiefen, eigenen, persönlichen Veränderung, die wir erlebt haben. Dass wir sagen, Jesus war so gut zu mir. Warum habe ich nicht ein Herz, einen Liebesdienst, ein Liebeswort für jemanden, der mein Nächster ist in meinem Umfeld? Deswegen, es geht weiter, es bleibt nicht bei mir stehen. Und dann glaube ich, dass das keine Einbahnstraße ist, kein Prozess, der einmal durchläuft und dann ist er am Ende, sondern es geht weiter. Weil dieser Dienst am anderen ist unmittelbar verknüpft damit, dass sich neue Fragen ergeben. Entweder durch in meinem eigenen Leben, dass ein neues Thema kommt, eine neue Not in mein Leben hineinkommt, eine neue Frage, die mich wirklich reizt und ich merke, ich habe sie noch nicht verstanden. Wir haben nicht einmal eine Frage, werden einmal bei Gott eingeladen und dürfen dann diese eine Botschaft unser ganzes Leben lang rausposaunen. Nein. Nein, es ist ein Prozess, es ist ein immer weiter lernen und weiter verändert werden und eingeladen zu werden, Jesus noch besser kennenzulernen. So erlebe ich das und so schildert dieser Text das, das Nachfolge, was Lebendiges ist. Und deswegen möchte ich dich nochmal zusammenfassend fragen, welche Art von Fragen stellst du Gott? Wie sieht deine Beziehung zu Jesus gerade aus und wovon sind diese Fragen und ist diese Beziehung gekennzeichnet? Jesus lädt dich ein, mit diesen Fragen zu ihm zu kommen. Je ehrlicher diese Fragen sind, desto besser sind sie. Und bei ihm zu wohnen und bei ihm zu sein und von ihm verändert zu werden und gestärkt zu werden und vielleicht auch irritiert zu werden, aber mit dem Ziel, dass wir ihn besser kennenlernen. Und dann wird Christus in uns, Jesus in uns, eine Gestalt gewinnen, die mehr dem entspricht, wie er wirklich ist. Und das ist dann dieses Kreuz in deinem Haus. Und du wirst zu einem mobilen Tempel. Das ist das, was ich angedeutet habe mit diesem kleinen Häuschen auf der Linie unten. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, aber wir sind mobil. Gott schickt uns hinaus in diese Welt. Wir sind mobile Tempel. Und dieser mobile Tempel darf Zeugnis sein von dem, was Gott in deinem Leben getan hat, was er dir schon erklärt hat oder sichtbar deutlich gemacht hat. Und ich glaube, dass wir da keine besondere Bühne brauchen für unser Lebenszeugnis, sondern da, wo wir sind, da, wo Gott dich hingestellt hat, kann er dich gebrauchen, um zu anderen Menschen zu reden, um sie zu ermutigen, um für sie da zu sein. Und das ist unser Auftrag, den wir von Jesus haben. Und dann wirst du zurückkehren zu Fragen, die du dir stellst, und du weißt, Jesus ist immer noch da und er bleibt an deiner Seite bis zum Ende aller Tage. Ja, diesen kurzen Kreislauf wollte ich euch weitergeben als Inspiration vielleicht dafür, neu danach zu fragen, wie Nachfolge ganz praktisch aussehen kann. Ich bete noch mit uns, genau, wenn's euch recht ist. Jesus, ich möchte dir einfach Danke sagen, dass dein Wort so lebendig ist und dass wir lernen dürfen, dass wir ehrlich sein dürfen vor dir und dass es erlaubt ist, dass wir Fragen haben. Und ich danke dir, dass du uns siehst, wenn wir Fragen haben, auch jeden Einzelnen, der heute hier ist und Fragen hat. Und dass du Antworten bereithältst, dass du einlädst, dass du dich selbst vorstellen willst. Danke, Jesus, für deine offenen Arme, für deine Liebe für uns und deine Geduld mit uns. Ja, und dass du offene Arme hast und dich besser vorstellen willst. Und wir wollen dich kennenlernen, wir sagen dir das, ja, und wünschen uns diesen Raum, diese Ruhe, wo wir das erleben dürfen. Ja, und ich bete, Jesus, dass du uns veränderst und stärkst, unser Inneres umkrempelst, dass wir immer dir ähnlicher werden und dann uns Gelegenheiten schenkst, dass wir von deiner Liebe weiter erzählen können oder ganz praktisch anderen Menschen dienen können in deiner Liebe. Rüste uns dafür aus, gib uns dafür Gelegenheit und segne uns, ja, in deinem Namen. Amen.